ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit Cha Sang-hyun, Gründer des Haru Project für koreanischen Traditionsalkohol. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea gewinnt WM-Auftakt gegen Tschechien nach Rückstand mit 2:1. Südkorea und Italien bauen Beziehungen zu besonderer strategischer Partnerschaft aus. Präsident Yi fordert EU zu bevorzugter Behandlung bei Stahlzöllen auf. Südkorea ist mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien in die Fußballweltmeisterschaft gestartet. Die Mannschaft von Trainer Hong Myeongbo drehte die Partie nach Rückstand und feierte damit ihren ersten Erfolg in einem WM-Auftaktspiel seit 16 Jahren. Die südkoreanische Nationalmannschaft setzte sich am Donnerstag im Guadalajara-Stadion im mexikanischen Zapopan durch. Tschechien war in der 59. Minute durch Ladislav Krejci in Führung gegangen. Nur 8 Minuten später gelang Hwang In-bom der Ausgleich. In der 80. Minute erzielte Oh Hyun-gyu den Siegtreffer für Südkorea. Mit dem Sieg liegt das Team von Hong Myeongbo mit 3 Punkten auf Platz 2 der Gruppe A. Tabellenführer ist Mexiko, das im Eröffnungsspiel Südafrika mit 2:0 besiegt hatte. Südkorea und Italien haben ihre Beziehungen zu einer besonderen strategischen Partnerschaft aufgewertet. Dies vereinbarten Präsident Lee Jae-myung und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen in Rom. Lee befindet sich derzeit im Rahmen einer 10-tägigen Europareise auf einem Staatsbesuch in Italien. Die Reise steht auch im Zeichen seiner Teilnahme am G7-Gipfel im französischen Evian in der kommenden Woche. Bei ihrem Treffen verständigten sich Yi und Mattarella darauf, angesichts des Kriegs im Nahen Osten, insbesondere bei der Energiesicherheit und der Stabilisierung von Lieferketten enger zusammenzuarbeiten. Zugleich betonten die Präsidenten die Notwendigkeit, Frieden und Stabilität in der Region rasch wiederherzustellen. Mattarella zeichnete ihm im Anschluss mit dem Großkreuz mit großer Ordenskette des Verdienstordens der Italienischen Republik aus. Als höchstes Ehrenzeichen wird es fast nur an ausländische Staatsoberhäupter verliehen. Präsident Lee Jae-myung hat die Europäische Union aufgefordert, südkoreanische Stahlprodukte bei den geplanten neuen Zollregelungen in besonderer Weise zu berücksichtigen. Lee habe das Anliegen am Mittwoch bei seinem Treffen mit Spitzenvertretern der EU vorgebracht, sagte der Stabschef für Politik im Präsidialamt Kim Jong-bom auf einer Pressekonferenz in Rom. Südkorea sei durch ein Freihandelsabkommen eng mit der EU verbunden und zudem ein strategischer Partner. Vor diesem Hintergrund habe ihm mit Nachdruck um eine besondere Berücksichtigung seines Landes gebeten, erklärte Kim. Die EU-Seite habe daraufhin geantwortet, Südkorea sei ein gleichgesinntes Land und ein strategisch wichtiger Partner. Man werde Südkorea bei seinen Anliegen daher so weit wie möglich entgegenkommen, sagte Kim weiter. Hintergrund sind geplante schärfere EU-Regeln für Stahlimporte, die am 1. Juli in Kraft treten sollen. Demnach will die EU die zollfreien Einfuhrkontingente von derzeit 35 Millionen auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr senken. Für Mengen, die darüber hinausgehen, soll der Zollsatz von 25% auf 50% steigen. Südkorea und andere wichtige Stahlexporteure verhandeln daher mit der EU über möglichst umfangreiche zollfreie Kontingente. Der frühere Präsident Yoon Suk-yeol ist wegen der Drohneneinsätze gegen Pjöngjang zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Das Bezirksgericht Seoul Zentral sprach Yoon am Freitag in erster Instanz der Feindbegünstigung sowie des Amtsmissbrauchs durch Behinderung der Ausübung von Rechten schuldig. Für Yoon ist es bereits die zweite schwere Verurteilung. Zuvor war er in erster Instanz wegen Rebellion zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts wollte Yoon Nordkorea gezielt provozieren, um einen Vorwand für die Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember 2024 zu schaffen. Zu diesem Zweck habe er die Drohnenoperation angeordnet. Das Strafmaß entspricht dem Antrag der Sonderstaatsanwaltschaft. Die Kammer erklärte, staatliche Befehlsgewalt müsse der nationalen Sicherheit dienen. Yoon habe sie jedoch genutzt, um aus politischem Eigeninteresse bewusst eine nationale Notlage herbeizuführen. Durch die Operation seien militärische Geheimnisse gegenüber Nordkorea offengelegt worden, hieß es weiter. Zudem habe Seoul damit Pjöngjang einen Anlass für Provokationen geliefert und die Spannungen zwischen beiden Koreas verschärft. Dies habe den militärischen Interessen Südkoreas geschadet. Yoon kündigt unterdessen Berufung an. Eine Umfrage zeigt ein knappes Nein zu einer vollständigen Wiederholung der Kommunalwahlen. Hintergrund sind fehlende Stimmzettel bei den Kommunalwahlen am 3. Juni. In Teilen der Öffentlichkeit wird deshalb eine komplette Neuwahl gefordert. Laut einer am Freitag veröffentlichten Erhebung von Gallup Korea unterscheiden sich die Ansichten dazu deutlich nach Altersgruppen. Befragt wurden zwischen Dienstag und Donnerstag landesweit 1.002 Personen ab 18 Jahren. Demnach sprachen sich 44% für eine vollständige Neuwahl aus. 48% lehnten dies ab. Besonders hoch war die Zustimmung unter Jüngeren. Bei den 18- bis 29-Jährigen unterstützten 67% eine Neuwahl, bei den 30ern waren es 62%. Die meisten Befragten sahen in dem Mangel an Stimmzetteln eher ein Verwaltungsversagen der Nationalen Wahlkommission als Hinweise auf Wahlbetrug. 67% werteten den Vorfall als Problem mangelhafter Wahlorganisation und als mögliche Verletzung des Wahlrechts. Die Zustimmung zur Amtsführung von Präsident Lee Jae-myung ist nach den Kommunalwahlen auf 57% gesunken. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage von Gallup Korea hervor. Demnach fiel Lees Zustimmungswert im Vergleich zur letzten Erhebung vor 3 Wochen um 7 Prozentpunkte. Für die Umfrage befragte Gallup Korea zwischen Dienstag und Donnerstag landesweit 1.002 Personen im Alter ab 18 Jahren. Die Erhebung fand nach den Kommunalwahlen vom 3. Juni statt. 35% der Befragten bewerteten Lees Arbeit negativ. Das waren ebenfalls 7 Prozentpunkte mehr als in der vorherigen Umfrage. Als häufigsten Grund für eine positive Bewertung nannten die Befragten mit 21% die Bereiche Wirtschaft und Lebensunterhalt. Bei den negativen Bewertungen entfiel der größte Anteil auf Vorwürfe im Zusammenhang mit mangelhaften oder manipulierten Wahlen sowie auf Kritik an der Wahlkommission. Diesen Grund nannten 16% der Befragten mit negativer Einschätzung. Nach der Verhängung einer Rekordbuße wegen eines Datenlecks hat der E-Commerce-Konzern Coupang rechtliche Schritte angekündigt. In einer Stellungnahme vom Donnerstag erklärte der Konzern, seine Maßnahmen zur Eindämmung weiterer Schäden nach dem Datenleck im vergangenen Jahr sei nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch seine Darstellung der Sachlage sei nicht hinreichend in die Entscheidung eingeflossen. Man erwarte, dass der Sachverhalt im Rahmen rechtlicher Verfahren eindeutig geklärt werde. Zudem entschuldigte sich Coupang erneut bei seinen Kunden sowie bei der Öffentlichkeit. Die Datenschutzkommission hat am Mittwoch eine Rekordbuße von rund 624,6 Milliarden Won, umgerechnet etwa 410 Millionen Dollar, gegen Coupang verhängt. Nach Angaben der Kommission waren im vergangenen Jahr personenbezogene Daten von rund 33,2 Millionen Mitgliedern sowie von mindestens 4,33 Millionen Nichtmitgliedern nach außen gelangt. Südkoreas Notenbankchef Shin Hyun-Song hat eine rechtzeitige Erhöhung der Leitzinsen gefordert. Die Bank of Korea müsse Preisstabilität in den Mittelpunkt stellen und die Zinsen erhöhen, bevor es zu spät sei, sagte Shin am Freitag bei einer Feier zum 76-jährigen Bestehen der südkoreanischen Zentralbank. Aus geldpolitischer Sicht wiesen Wachstum, Inflation und Finanzstabilität derzeit relativ klar in dieselbe Richtung, erklärte Shin. Auch die seit der geldpolitischen Sitzung im Mai vorliegenden Daten bestätigten diese Einschätzung, sagte er. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 12. Juni To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Endlich Wochenende! Oder genau gesagt fast. Nach einer intensiven, arbeitsreichen Woche wieder freue ich mich besonders drauf. Du wahrscheinlich auch, Jan. Hast du schon besondere Pläne fürs Wochenende?
Ja, ich habe tatsächlich was vor. Am Samstag ist hier in Yeouido am Flussufer dieses Kangbyeon Eumakkae Riverside Concert. Das Seoul Philharmonic Orchestra spielt unter freiem Himmel und da kann man einfach so hinpilgern und wir machen da einen Familienausflug hin. Das war letztes Jahr auch schon. Also das, da freue ich mich drauf. Und du, wie sieht es bei dir aus?
Also am Samstag feiert meine Familie erst einmal den Geburtstag meiner Schwiegermutter. Aber ich muss gestehen, ich freue mich mehr auf die eine Stunde Massage, die ich für mich am Sonntag gebucht habe. Eigentlich hatte ich mir auch überlegt, eine Ausstellung zu besuchen. Bis Ende Juli kann man nämlich in Seoul noch eine 360-Grad Virtual Reality Installation des deutschen Regisseurs Boris Haas-Chachotin besichtigen, die den Besucher aus dem wiedervereinigten Berlin zurück in das Jahr 1961 führt. Im Mittelpunkt steht dabei das ikonische Bild des flühenden DDR-Grenzpolizisten Konrad Schumann aus dem Jahr 1961. Und mit Hilfe einer Virtual Reality Brille können die Besucher den historischen Moment dieses Sprungs, also wo er über die Grenze springt, so heißt übrigens auch das Werk, also der Sprung, aus drei Filmperspektiven miterleben. Der des fliehenden Grenzpolizisten, also Konrad Schumann, des Fotografen, der diesen Moment aufgenommen hat und der eines Westberliner Polizisten. Aber es soll nur vier Brillen zur Verfügung stehen. Deswegen, würde ich die Ausstellung wohl doch eher unter der Woche besuchen, in der Hoffnung, dass es nicht zu voll in der Galerie ist und nicht für die nächste Brille warten muss. Daher habe ich mich für die entspannte Option fürs Wochenende entschieden.
Also Massage dieses Wochenende. Ja. Sehr gut. Ja, erzählen Sie uns doch auch gerne in der nächsten Post, was Sie so am Wochenende machen, liebe Hörerfreunde. Vorher wollen wir uns natürlich erstmal die Post anschauen, die schon bei uns eingetroffen ist. Wir beginnen mit der Schneckenpost. Von Marcel Gorulin aus Mainz haben wir einen Empfangsbericht erhalten, der uns am 28. November 2025 mit seinem WE216M mit Teleskopantenne mit SINPO 5x3 empfangen hat. Und dann gab es gleich zwei dicke Umschläge von Monitor Michael Lindner aus Gera, die bei uns im Abstand von wenigen Tagen angekommen sind.
Zunächst zum Empfang. Herr Lindner berichtete, dass er uns mit seinem Sangean ATS 818 ACS mit Teleskopantenne am 8. Mai sowie am 20. Mai jeweils mit SINPO 45444 gehört hat. Im Mittelpunkt stand dieses Mal in den Briefen von Herrn Lindner außerdem der Monat Mai. Dazu schrieb er uns Folgendes.
Der Mai ist für mich immer der Monat, der sämtliche sportliche Hobbys aktiviert. Das geht von Fahrradtouren über Wanderungen bis hin zum Schwimmen in den wunderschönen Freibädern, die es rings um Gera gibt. Die Stadt Gera selbst verfügt leider über kein Freibad mehr. Das alte Gera Sommerbad im Zentrum wurde im Jahr 2005 geschlossen. Es wurde im Zuge der Vorbereitungen auf die Bundesgartenschau 2007 zugeschüttet. Jetzt gibt es nur noch ein kleines, leider sehr unattraktives Naturfreibad in einem Geraer Vorort. Dafür glänzt aber die Stadt mit einer der modernsten und größten Sportschwimmhallen in ganz Thüringen, die auch für internationale Wettkämpfe ausgelegt ist. Diese Sportschwimmhalle ist schon ein Stück zu Hause von mir geworden, da ich dort jeden Sonntag schwimmen gehe, um mich einigermaßen fit zu halten.
In Seoul sollen die öffentlichen Freibäder am Hanfluss erst nächste Woche öffnen, aber es gibt schon Angebote von der Stadt Seoul für Wassersportaktivitäten am Fluss, habe ich zumindest auf Social Media gesehen. Ein weiterer Grund, warum Herr Lindner gespannt auf den Mai wartet bzw. gewartet hat, sei der Eurovision Song Contest. Dazu schrieb er uns: Wie ihr wisst, fand vom 12. bis zum 16. Mai der Eurovision Song Contest in Wien statt. Der ESC ist aber meiner Meinung nach schon lange nicht mehr das, was er einmal war. Heute wird leider oft nach ganz anderen Kriterien bewertet und nicht mehr ausschließlich nach musikalischer Qualität. Eine wirklich bedauerliche Entwicklung. Hoffentlich wird dieses Musikevent nicht irgendwann politisch instrumentalisiert und verliert seinen eigentlich friedlichen Charakter. Musik darf bei einem solchen internationalen Songfestival nicht zu politischen Zwecken missbraucht werden. So, das waren einige ehrliche Worte, die ihr vielleicht gut nachvollziehen könnt. Wie gesagt, es ist ganz meine persönliche Meinung und muss nicht geteilt werden. Bestimmt gibt es auch viele andere Hörerfreunde, die da anders denken. Das würde mich schon interessieren.
Ja, in Korea ist kaum Interesse am Eurovision Song Contest vorhanden, wie wir ja auch schon im Mai kurz erwähnt hatten. Aber vermutlich wird sich das ändern, sobald die asiatische Version startet. Der Mai, naja, der ist ja nun auch schon vorbei und schon hat das nächste internationale Event begonnen, die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Unser japanischer Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi fragte uns auch aus diesem Anlass, wie viele Fußballspieler der koreanischen Nationalmannschaft in einem ausländischen Verein spielen.
Derzeit spielen 19 der insgesamt 26 Spieler der Nationalmannschaft in einem ausländischen Verein, darunter 3 in Deutschland und einer in Österreich. Große Aufmerksamkeit zieht unter anderem auch der deutsch-koreanische Fußballspieler Jens Kastrup auf sich, der bei Borussia Mönchengladbach spielt und als Mitglied der koreanischen Nationalmannschaft dieses Mal sein WM-Debüt feiert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, der als Sohn einer koreanischen Mutter und eines deutschen Vaters in Deutschland geboren wurde, ist der erste im Ausland geborene Spieler mit gemischter Herkunft, der in den südkoreanischen Kader für die Fußball-WM berufen wurde. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der heutigen Hörerecke wird Korea sein erstes Spiel bei der diesjährigen WM schon hinter sich haben. Wir wünschen jedenfalls allen Fußballspielern viel Erfolg und den Fußballfans natürlich viel Spaß.
Und es geht weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangean ATS 909X und mit Grundig-Satellit 2001 mit Teleskopantenne unter anderem am 6. Juni mit SINPO 44434 gehört hat und Monitor Alfred Albrecht aus Emmendingen berichtete, dass er uns mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne am 27. April, am 1. und am 22. Mai mit jeweils SINPO 5x4 gehört hat.
Am 5. Juni hörte Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems bei uns übers Internet rein und schrieb uns Folgendes. Nun, bei uns hat sich das frühsommerliche Wetter verabschiedet. Regen hat eingesetzt, die Landwirte atmen auf und mit der Trockenheit dürfte es endgültig vorbei sein. Jedenfalls hat in der Landwirtschaft großer Vegetationsvorsprung eingesetzt. Das Getreide blüht bereits, die Kartoffeln sind aus der Erde und der Mais ist auch schon einige Zentimeter hoch. Der Regen treibt nun das Wachstum sehr voran. Es ist schon wieder Juni und ein halbes Jahr ist wieder vorbei. Warten wir, was der Sommer bringen wird.
Ja, also hier hat es in den letzten paar Tagen auch hin und wieder geregnet, sodass die Temperaturen ein wenig zurückgegangen sind im Vergleich zur vorigen Woche, als tagsüber schon über 30 Grad geherrscht haben. Mit sommerlichen Grüßen hat sich auch Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Girkhausen gemeldet, der uns am 5. Juni mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit SINPO 55544 empfangen hat. Außerdem schrieb er uns noch Folgendes.
Im Mai war ich für 10 Tage auf der Insel Kreta. Dort bin ich unter anderem mit einem Boot von Elunda auf die Insel Spinalunga gefahren. Auf der Rückfahrt war auch eine Gruppe koreanischer Touristen auf dem Boot, die ebenfalls diese Insel besucht hatten. Die Insel Spinalunga liegt im Osten der Insel Kreta und war eine Lepra-Kolonie. Heute ist sie eine Museumsinsel. Die koreanische Touristengruppe war auf einer Mittelmeerkreuzfahrt und das Kreuzfahrtschiff lag im Hafen von Agios Nikolaos vor Anker.
Mhm. Ja, es klingt nach einer interessanten Begegnung. Wir hoffen, dass Sie auch einen schönen Inselaufenthalt hatten, lieber Herr Lauber. Bei Monitor Volker Wilschrey aus Dillingen bedanken wir uns für seine Freitagsempfangsberichte im Zeitraum vom 24.04. bis zum 22.05. Mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 verzeichnete er an den 5 Freitagen in diesem Zeitraum jeweils einen Empfang von SINPO 55454. Herr Wilschrey fragte uns außerdem noch, wie viele UNESCO-Weltkulturerbestätten es in der Republik Korea gibt.
Korea hat aktuell insgesamt 17 UNESCO-Welterbestätte. Dem Welterbeübereinkommen ist Korea 1988 beigetreten. Die ersten Einträge gab es dann im Jahr 1995. Das waren der Pulguksa-Tempel in der Stadt Gyeongju, die Grotte Sokguram ebenfalls in Gyeongju, die Halle Tanggyeong Panjeon im Tempel Haensa im Kreis Hapcheon sowie der Jungmyo-Schrein in Seoul. Der Tempel Pulguksa gilt als architektonisches Meisterwerk, das die Welt der buddhistischen Schriften nachbildete, und die Grotte Sokguram mit der großen Buddha-Statue in der Haupthalle stellt den Moment der Erleuchtung Buddhas dar. Die Halle Tanggyeong Panjeon im Tempel Haensa ist eine Holzstruktur aus dem 13. Jahrhundert, die zum Schutz der Holztafeln der Tripitaka-Koreaner erbaut wurde. Im königlichen Anschrein Jungmyo, der für seine zurückhaltende architektonische Schönheit sowie die weiterhin praktizierten Gedenkrituale geschätzt wird, werden die Gedenktafeln der Könige und Königinnen der Joseon-Dynastie aufbewahrt.
Der jüngste Eintrag geht auf das Jahr 2025 zurück. Damals wurden die Petroglyphen entlang des Flüsschens Bangucheon in der Stadt Ulsan in die Welterbeliste aufgenommen. Die Felszeichnungen seien ein unvergleichliches Zeugnis einer seit der prähistorischen Zeit fast 6000 Jahre überdauerten Tradition von Petroglyphen. Zugleich zeigten sie die Kunstfertigkeit sowie die kulturelle Entwicklung der Menschen auf der damaligen koreanischen Halbinsel, erklärte das Welterbekomitee damals.
Dieses Jahr hält das UNESCO-Welterbekomitee seine jährliche Sitzung in der Stadt Busan in Südkorea ab. Für die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste hat Südkorea dieses Mal unter anderem die Hauptstadtbefestigungen von Hanyang, dem heutigen Seoul, und die Stätten der Kriegshauptstadt Busan während des Koreakriegs vorgeschlagen. Vielleicht kommt es dieses Jahr also zu einem weiteren Eintrag in die Liste.
An dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Wir hören Yi Seng Gang mit dem Stück Sillae Dalbam, Mondnacht in Silla. Thank you.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch dieses Mal gibt es nur Bekanntes in den Medientipps, schreibt Herr Kröpke. Arte zeigt am Mittwoch, dem 17. Juni um 6.30 Uhr noch einmal aus der Reihe Küchen der Welt den Beitrag über das koreanische Gericht Bibimbap.
Weiter geht es ebenfalls auf Arte in der Nacht zum 18. Juni um 0.25 Uhr mit dem Oscar-preisgekrönten Film Parasite. Wem die Sendezeit zu spät ist, der kann den Film noch bis zum 24. Juni in der Arte-Mediathek streamen.
Den Abschluss der Fernsehtipps bilden Dokumentationen über Nordkorea auf ZDF Info, dieses Mal am Freitag, den 19. Juni von 18.45 Uhr bis 0.45 Uhr in der Nacht. Den Schwerpunkt bilden die vier Folgen der Reihe Nordkorea, die Macht der Kim-Dynastie ab 20.15 Uhr sowie anschließend zwei Folgen der aktuellen Reihe Nordkoreas Geheimnisse.
Und auch der Radiotipp ist ein alter Bekannter. Es ist die Dokumentation Adoption aus Korea in der Podcast-Reihe Deep Doku vom RBB, die noch einmal am Sonnabend, dem 13. Juni um 16 Uhr auf Radio 3 zu hören ist.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und wir möchten Sie auf die neue Folge der Interviewsendung Sofern so nah aufmerksam machen. Zu Gast ist heute Cha Sang-hyun, Gründer von Haru Project in Deutschland. Er stellt traditionellen koreanischen Alkohol her und beschäftigt sich mit koreanischer Fermentations- und Braukultur. Im Interview erzählt er über seinen Weg nach Deutschland und die Herstellung koreanischer traditioneller Spirituosen vor Ort. Außerdem geht es um die Frage, wie koreanische Ess- und Trinkkultur heute in Deutschland wahrgenommen wird. Wir wünschen also schon mal viel Spaß beim Reinhören.
Ja, soweit dazu. Und jetzt geht's weiter mit der Post. Von Monitor Burkhard Müller aus Hilden haben wir wieder fast täglich einen Empfangsbericht erhalten, wofür wir uns bedanken. Am 8. Juni verzeichnete Herr Müller einen weiterhin guten Kurzwellenempfang. Zur 11. Folge der Sonderreihe 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea, in der es um Koreas Bauprojekte im Ausland und die Entwicklung der koreanischen Bauindustrie ging, kommentierte Herr Müller noch: Es war mir wirklich neu, dass SK im Nahen und im Mittleren Osten so viele Bauprojekte ausgeführt hat. Bei der Wasserentsalzung ist LG führend. Das wusste ich von meiner Arbeit.
Monitor Hans-Peter Themann aus Fuldatal berichtete, dass er uns am 5. Juni mit seinem Reuter RDR 55E mit Reuter RLA 4GS mit Simpo 55444 gehört hat und fügte noch hinzu: Danke für die Übermittlung der Geburtstagsgrüße von Bernd Seiser und auch danke für die Beantwortung meiner Frage nach Insekten in der Hörerecke. Der Beitrag Insofern so nah, also das Gespräch mit deutschen Lehrkräften am 5. Juni, war sehr interessant. Der Empfang war wieder problemlos.
Christian Holberg aus Münster hörte uns am 1. Juni über den SDR Play RSP DX R2 mit einer Deshibo WV601 Loop mit Simpo 55444 und kommentierte noch: Immer wieder höre ich Ihre informativen Sendungen gern, so wie heute den interessanten Beitrag über die Stadt Busan, die zum UNESCO-Kulturerbe vorgeschlagen wurde. Busan spielte im Koreakrieg für über 1000 Tage die Rolle der Hauptstadt und wurde ein wichtiger Ort für viele Flüchtlinge. Gut, dass diese schweren Zeiten vorbei sind und gut, dass die Verdienste der Menschen dieser Stadt nun eine berechtigte Würdigung erfahren sollen. Interessant auch immer die Serie 80 Jahre Unabhängigkeit Koreas, heute der 10. Teil über den Aufstieg Koreas zur Exportmacht. Respekt.
Es freut uns zu lesen, dass Ihnen die Beiträge gefallen haben, lieber Herr Holberg. Herr Holberg schrieb uns außerdem noch Folgendes. Der Begriff aus dem Alltag wurde dann von einer KI-generierten Stimme vorgestellt. Und wahrhaftig konnte ich einen Unterschied zu einem echten Menschen nicht feststellen. Unheimlich ist das aber schon. Gerade in dem Medium der Kurzwelle, in dem es ja noch analog zugeht, ist der Einsatz von KI erst einmal ungewohnt. Mir selbst ist die Vorstellung von Sprechern aus Fleisch und Blut angenehmer. Werden künftig Programmgestaltung und Sprecher nur noch KI sein? Vor dem Kostendruck von im Sender, vor dem die Sender stehen, vielleicht verständlich, aber Menschen sind mir dann doch lieber. Spannend ist das Projekt trotzdem schon. Plant KBS World Radio, die KI in Redaktion und Sprecherteam künftig verstärkt einzusetzen? Ich wünsche mir, dass Sie als Team, die Sie mir ans Herz gewachsen sind, erhalten bleiben.
Ja, vielen Dank für das Feedback zum Koreanischkurs mit der KI-Stimme, lieber Herr Holberg. Wie gesagt, basiert sie auf der Stimme unseres Redaktionsleiters, Kim Hee-soo, wenngleich das Programm die Stimme mittlerweile so weit optimiert hat, dass Ähnlichkeiten nur erkennbar sind, wenn man das weiß. Der Sender plant tatsächlich, in Zukunft mehr KI einzusetzen, aber in welcher Form und in welchem Bereich, das ist bisher noch unklar. Es geht vor allem erstmal darum, die Technologie überhaupt zur Verfügung zu haben, zum Beispiel für Notfälle. Hörerfreund Susumu Nomura aus dem japanischen Yamaguchi hatte zum Thema KI übrigens Folgendes zu berichten.
ChatGPT hat vor kurzem die Aufnahmeprüfung für die Universität Tokio abgelegt. Daher bestand sie die Prüfung als Klassenbeste, was zu einem viel diskutierten Thema geworden ist. Das gleiche gilt für die medizinische Fakultät der Universität Kyoto. Seine Mathe-Noten haben sich verbessert. Andererseits scheinen seine Leistungen in Fächern wie Japanisch und Geschichte niedrig gewesen zu sein. Offenbar hat es Schwierigkeiten mit dem Satzbau und dem Leseverständnis. Seine Fähigkeiten haben sich jedoch im vergangenen Jahr dramatisch verbessert. Vermutlich werden ähnliche Tests auch in Korea durchgeführt. Was denkt man in Korea dazu?
In Korea wurde letztes Jahr ein ähnlicher Test mit verschiedenen KI-Programmen durchgeführt, nachdem die landesweite Hochschulreifeprüfung im November abgeschlossen war. Ein Forschungsteam experimentierte, wie KI in den Hauptfächern Koreanisch, Mathematik und Englisch bei der Eignungsprüfung abschneiden würde. Zum Einsatz kamen die neuesten kostenlosen Versionen von ChatGPT, Gemini, Perplexity und DeepSeek. Um es fair gegenüber den menschlichen Schülerinnen und Schülern zu halten, wurde allen KI-Chatbots der Internetzugang gesperrt. Sie mussten die Aufgaben also völlig eigenständig lösen.
Das Ergebnis, der Spitzenreiter war ChatGPT von OpenAI. Besonders im Fach Mathematik, dessen Aufgaben im Jahr 2025 noch schwerer waren als im Vorjahr, glänzte ChatGPT und machte nur einen einzigen Fehler. Obwohl die Mathematikprüfung wegen zahlreicher kniffliger Aufgaben als extrem anspruchsvoll galt, sicherte sich ChatGPT souverän die höchste Punktzahl. Auf den zweiten Platz landete das chinesische KI Modell DeepSeek. Letztendlich hatte aber keines der Modelle eine Gesamtpunktzahl, die hoch genug für eine sichere Zulassung an einer der begehrten vierjährigen Universitäten in der Hauptstadt gewesen wäre. Nicht einmal ChatGPT mit dem besten Ergebnis unter den KI-Programmen hätte es geschafft. Besonders im Fach Koreanisch zeigten fast alle Modelle mit Ausnahme von DeepSeek deutliche Schwächen, ähnlich wie beim Testresultat in Japan.
Zur Nutzung von KI und ihren Vor- und Nachteilen sind die Reaktionen auch in der koreanischen Gesellschaft recht gemischt. Einige begrüßen diese Entwicklung, die auch mit Sicherheit viele neue Türen öffnet, während andere das Ganze wiederum skeptisch betrachten. Sicher ist wohl zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass es weiterhin für eine lange Zeit ein heiß debattiertes Thema bleiben wird.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Monitor Thomas Schneider in Freiburg, Peter Wegler in Stralsund und Julian Pries in Lorsch. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Ja, und dazu gibt's Musik. Wir hören die Band Soran mit Perfect Day.
Man은 절대로 아니길 바랬는데 하늘엔 비 우산 없이 이 와중에 버스 놓지 그래도 오늘은 나름대로 세팅이 완벽하지 새로 산 옷 예쁜 신발 핸드폰은 없디 너는 모를 거야 사실 난 매일 이래 되는 일 없어도 나는 너만 보면 괜찮아 왜냐면 you make perfect day 평소 같은 어제도 어제 같은 오늘도 오늘 같은 내일도 너만 있으면 완벽해 항상 같이 있을래 난 네가 필요해 you will make my perfect day and I will give my love to you today 이렇게 극장 안에 우리 둘이까지는 좋았는데 영화별로 발로 차고 뒷사람 스포일러 괜찮아 미리 봐둔 숨겨진 맛집이 기다리지 불친절함 맛은 평범함 그런데 가격은 너는 모를 거야 정말 기대했는데 되는 일 없어도 같이 있으니까 괜찮아 왜냐면 you make perfect day 평소 같은 어제도 어제 같은 오늘도 오늘 같은 내일도 너만 있으면 완벽해 항상 같이 있을래 난 네가 필요해 You will make my perfect day And I will give my love to you today
So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir ab heute mit Ausschnitten aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen aus dem Jahr 2016, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 모르지. 모르지 heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie das weiß ich auch nicht oder wer weiß. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Choi Sua, Sung Mi-jin, Yang He-jin und Kim Joo-hyun befinden sich auf dem Weg zum Flugzeug, um ihre Schicht anzutreten. Yang He-jin und Kim Joo-hyun sehen zufällig den Piloten Park Jin-seok und sprechen über ihn und seine Frau.
승무원들 멋지다.
와이프가 승무원이래?
누구?
모르지. 평범하대. 김재금 차례.
먼저 가보겠습니다. 너네 둘.
네?
그래. 관투자.
혹시 송 선배님이 박 기장님의...
아닙니다.
오바하지 마. 네가 평범하다 그래서 발끈한 거 아니야. 박진석이 멋있다 그래서 발끈한 거지.
An einer Stelle sagt Kim Soo-hyun hier, 모르지? Das weiß ich auch nicht.
모르지?
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 모르지 kann man zum einen verwenden, wenn man auf eine Frage antworten will, dass man etwas natürlich nicht weiß. 내일 비 올까? 모르지? Ob es morgen wohl regnet? Das weiß ich auch nicht. Hier noch ein Beispiel. 환율이 계속 오를까? 모르지? Ob der Wechselkurs wohl weiter steigt? Das weiß ich auch nicht. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지. 환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지.
Zum anderen kann man damit auch eine vage Hoffnung für die Zukunft zum Ausdruck bringen. 저 사람도 너 좋아해? 아니, 하지만 앞으로 어떻게 될지는 모르지. Mag er dich auch? Nein, aber wer weiß, wie es sich entwickelt. Hier noch ein Beispiel. 우리 여행 비 때문에 망치는 건 아니야? 모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. Fällt unsere Reise wegen dem Regen etwa ins Wasser? Wer weiß, das Wetter kann auch plötzlich besser werden. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 여행 비 때문에 망치는 건 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. 우리 여행 비 때문에 망치는 거 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 모르지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. In dieser Folge haben wir Cha Sang-yeon zu Gast, dem Gründer von Haro Project in Deutschland. Dort produziert er koreanischen traditionellen Alkohol und beschäftigt sich intensiv mit koreanischer Fermentations- und Braukultur. Mit seinem Projekt möchte er koreanische Trinkkultur auch außerhalb Koreas bekannter machen und neue Perspektiven auf traditionellen Soju und andere koreanischen Getränke öffnen. Im Gespräch geht es um seinen Weg nach Deutschland, um die Herstellung koreanischer traditioneller Spiritosen vor Ort sowie um die Frage, wie koreanische Ess- und Trinkkultur heute in Deutschland wahrgenommen wird. Außerdem spricht er darüber, welche Rolle kultureller Austausch in seiner Arbeit spielt. Guten Tag, Herr Cha. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Könntest du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sang-yeon Cha. Ich stelle in Deutschland koreanische traditionelle Soju her und bin Gründer von Haro Project.
Und sie produzieren in Deutschland ja koreanisch traditionellen Alkohol, wie zum Beispiel Soju. Und sie beschäftigen sich auch intensiv mit koreanischer Braukultur. Wie kam es dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Warum Soju und warum Alkohol in Deutschland?
Am Anfang stand nicht unbedingt der Plan, ein Unternehmen zu gründen. Es begann eher mit dem Gefühl, dass koreanischer Alkohol in Europa noch nicht in seiner ganzen Tiefe gezeigt wird. Mhm. In Deutschland habe ich eine sehr vielfältige Alkoholkultur kennengelernt, wie zum Beispiel Bier, Wein, Whisky, Gin und vieles mehr. Gleichzeitig wird Soju hier oft nur mit der grünen Flasche verbunden.
Ja.
Deshalb wollte ich mit Haru Project zeigen, dass Soju auch anders verstanden werden kann. Als hochwertige koreanische Spirituose, die aus Reis, Nudu, Fermentation und Destillation entsteht. Diese Seite von Soju möchte ich in Deutschland neu interpretieren und für ein europäisches Publikum zugänglich machen.
Ah, und was hat dich ursprünglich nach Deutschland gebracht? War das das Alkohol oder warum kamst du erstmal nach Deutschland?
Der ursprüngliche Grund war mein Studium.
Ah.
Ich bin 2016 nach Deutschland gekommen,
wow,
um Brauwesen zu studieren und habe an der TU München meinen Abschluss als Diplom-Braumeister gemacht.
Mhm.
Am Anfang war es nicht geplant, hier koreanischen Soju herzustellen oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das kam erst später. Der erste praktische Bezug entstand eher privat, als wir zu Hause Makgeolli gemacht haben. Mit der Zeit wurde daraus die Idee, professioneller mit koreanischem Alkohol zu arbeiten und schließlich etwas Eigenes aufzubauen.
Und mit Haru Project möchtest du ja koreanische Trinkkultur in Deutschland bekannter machen. Welche Idee oder welche Philosophie steckt hinter diesem Projekt von dir?
Die Idee hinter Haru Project ist, wir möchten koreanische Trinkkultur nicht einfach eins zu eins nach Deutschland bringen.
Mhm.
Wir möchten sie so zeigen, dass Menschen hier sie verstehen und erleben können. Wir möchten koreanisch Alkohol nicht nur über Korea erklären. Wir möchten auch zeigen, wie koreanischer Alkohol heute in Europa funktionieren kann.
Mhm.
Beim Essen, in Bars, in Cocktails oder in modernen Gastronomie-Konzepten.
Mhm.
Und die Name Haru bedeutet auf koreanisch ein Tag. Ja, für uns steckt darin die Idee, dass ein guter Drink einen Tag bereichern kann.
Oh, okay.
Und Project bedeutet, dass wir nicht nur ein einzelnes Produkt machen möchten, sondern koreanische Alkoholkultur in verschiedenen Formen weiterentwickeln wollen.
Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass du mit traditionellen koreanischen Zutaten und Fermentationsmethoden wie Nuruk, glaube ich, hast du gerade eben gesagt. Was fasziniert dich besonders an der Braukultur und vielleicht für jemanden, der nicht Nuruk kennt, was ist genau Nuruk?
Mhm. Mich fasziniert besonders Nuruk. Das ist der traditionelle koreanische Fermentationsstarter.
Mhm.
Einfach sagen, das ist ähnlich wie Hefe. Und er ist nicht einfach eine Hefe, sondern eine komplexe Mischung aus verschiedenen Mikroorganismen. Viele besondere Aromen und traditionellen Soju entstehen durch die Fermentation mit Nuru. Genau dadurch können aus Reis sehr viele schichtige Aromen und Texturen entstehen. Durch mein Studium habe ich gelernt, Fermentation wissenschaftlich zu betrachten. Aber bei Nuruk merkt man auch, wie viel Erfahrungen und handwerkliche Gefühl in dieser Tradition steht.
Ah ja. Und du hast ja auch schon gesagt, dass die Koreaner in Deutschland ja kommen und die Trinkkultur mit sich bringen. Aber du möchtest ja nicht in Deutschland die Trinkkultur nur nach Deutschland bringen, sondern du möchtest sie ja auch einbringen in die Kultur, deswegen den Tag zu verschönern. Mhm. Wie haben die meisten Deutschen in Korea oder in Deutschland beziehungsweise dann darauf reagiert? Und wie war der erste Eindruck, zum Beispiel koreanischen traditionellen Alkohol zu probieren?
Viele sind zuerst neugierig. Manche haben den Namen Soju schon einmal gehört, besonders wenn sie sich für koreanisches Essen oder koreanische Kultur interessieren. Meistens denken sie dann an die bekannten grüne Flasche.
Genau.
Eine industriell hergestellte oder und oft gesüßte Variante. Wenn sie unseren Soju probieren, dann sind viele zuerst überrascht. Manche fragen sogar, ist das wirklich Soju?
Oh.
Viele riechen dann noch einmal daran und möchten wissen, wozu man ihn trinken kann, zum Beispiel zum Essen oder auch im Cocktail. Viele bemerken vor allem die Getreidenoten und die weiche Textur, weil sie das von Soju oft nicht erwarten.
Ah, ja, das erkenne ich auch nicht so. Ich kenne Soju nur als eher die grüne Flasche auch oder die weiße Flasche eigentlich, die zwei. Aber interessant, dass es auch andere Noten dazu gibt. Gibt es dann auch Unterschiede, wie Alkohol in Korea und in Deutschland wahrgenommen und konsumiert wird? Also ich weiß, in Südkorea trinkt man ja Soju oder Schnaps zu allem, also neben dem Essen, zum Abendessen. Man sagt ja in Korea, wenn man glücklich ist, soll man trinken, wenn man traurig ist, soll man trinken. Also piolte, cholte, sagen ja die Koreaner immer. Und wie ist es in Deutschland? Also wie kam es für dich an? Gibt es da Unterschiede? Hast du da Unterschiede gemerkt zwischen deutschen und koreanischen Trinkkulturen?
Ja, stimmt. Heute ist die Trinkkultur in Korea natürlich viel vielfältiger, aber wenn man früher im Alltag gesagt hat, wir gehen etwas trinken, dann, ja, du hast es schon gesagt, dann meinte das sehr oft, wir trinken Soju.
Ja,
Soju gehört in Korea oft ganz selbstverständlich zum Essen dazu, zum Beispiel grillen mit Freunden oder mit Kollegen. Dabei geht es nicht nur um den Alkohol selbst, sondern auch um das gemeinsame Essen, die Stimmung und den Moment. In Deutschland habe ich erlebt, dass die Trinkquote stärker auf verschiedene Getränke und Situationen verteilt ist. Ein Bier mit Freunden, ein Glas Wein zum Essen oder ein Cocktail in einer Bar haben jeweils eine eigene Rolle. Genau deshalb finde ich es spannend, koreanischen Soju hier neu zu zeigen. Er kommt aus einer koreanischen Trinkkultur, kann aber auch in Deutschland auf verschiedene Weise funktionieren. Ja, pur, zum Essen oder auch als Cocktail. Ich glaube, so können sich beide Kulturen sehr gut ergänzen.
Das finde ich auch. Und findest du, dass du über die Jahre vielleicht auch die Interesse an der koreanischen Ess- und Trinkkultur sich verändert hat in Deutschland? Ich weiß, früher, ich war 2018 in einem koreanischen Restaurant in Berlin und da kannten viele noch gar nicht den Soju oder den Schnaps. Der wurde sogar als Reisschnaps damals bezeichnet. Findest du, dass du, weil du bist jetzt ja seit 10 Jahren in Deutschland, hat sich da die Ess- und Trinkkultur und die Interesse vor allem an Korea viel verändert?
Das Interesse an koreanischem Essen ist in Deutschland deutlich gewachsen. Früher kannten viele Menschen vor allem Kimchi, Bulgogi oder Bibimbap.
Ja.
Heute interessieren sich immer mehr Leute auch für die tiefe Elemente der koreanischen Küche, zum Beispiel Fermentation, Banchan und die Jang-Kultur allgemein. Besonders interessant finde ich das Gochujang, inzwischen oft direkt unter seinem koreanischen Namen bekannt ist. Bei Doenjang oder Ganjang werden oft noch Vergleich zu Miso oder Sojasauce gemacht. Aber Gochujang wird immer häufiger einfach als Gochujang wahrgenommen. Das zeigt für mich, dass koreanische Zutaten und Aromen in Deutschland heute stärker als etwas Eigenes gesehen werden. Genau davon ist auch Haru Soju Jang inspiriert, von Gochujang und der koreanischen Jang-Kultur. Koreanischer Alkohol ist aber noch nicht so bekannt wie koreanisches Essen. Genau, ja, darin sehe ich eine große Chance.
Das denke ich auch.
Und gab es auf deinem bisherigen Weg besondere Herausforderungen dabei, koreanischen traditionellen Alkohol in Deutschland zu produzieren? Produzierst du das in Deutschland oder wird das in Korea hergestellt und dann nach Deutschland importiert?
Ich stelle selbst in Köln her.
Ah, in Köln.
Ja.
Ja.
Und ja, von der Zutaten kaufen bis verkaufen mache ich selbst alles.
Wow. Ja.
So, ja. Am schwierigsten war am Anfang, dass wir koreanischen Alkohol in Deutschland herstellen wollten. Aber hier natürlich andere Regeln, andere Produktionsbedingungen und auch einen anderen Markt haben.
Richtig.
Wir besitzen keine eigene Destillerie. Deshalb mussten wir eine Partner-Destillerie finden, in der wir Makgeolli herstellen und Soju destillieren können. Für viele deutsche Destillerien war das ein sehr neues Thema.
Hm.
Reis, Nuru und koreanische Zion sind hier nicht alltäglich.
Genau.
Ein weiteres großes Thema war Nuru. Für koreanischen Alkohol ist Nuru eine zentrale Zutat. Aber in Deutschland ist diese Zutat kaum bekannt.
Ja.
Deshalb mussten wir lange klären, ob und wie wir Nuru in der Produktion verwenden dürfen.
Richtig.
Und dann gibt es natürlich auch die Herausforderung im Markt. Wir müssen immer wieder erklären, was Soju ist, wie sich unser Soju von industriell hergestellten Soju unterscheidet und warum Reis und Nuru so wichtig sind.
Mhm.
Aber genau diese Erklärungsarbeit gehört für mich auch zur Aufgabe von uns.
Und dann die letzte Frage zum Abschluss, Herr Cha. Welche Ziele oder Projekte möchtest du mit dem Haro-Projekt in Zukunft noch verwirklichen? Gibt es ein neues Projekt, auf was wir uns freuen können?
Unser Ziel ist es, Haro-Projekt langfristig als koreanische Alkoholmarke in Europa aufzubauen. Wir möchten zeigen, dass koreanische Alkohol traditionell verwurzelt sein kann und trotzdem gut in die heutige europäische Trinkkultur passt. Kurzfristig möchten wir unsere Produkte stärker in Bars, Restaurants und der gehobene Gastronomie etablieren. Koreanische Soju soll nicht nur zu koreanischem Essen passen, sondern auch mit anderen Küchen, in Cocktails und in moderne Gastronomiekonzepten funktionieren. Langfristig ist der Makgeolli ein wichtiges Ziel. Außerdem möchten wir uns noch intensiver mit Nuru beschäftigen.
Mhm.
Unser Wunsch ist, dass koreanischer Alkohol in Europa irgendwann als eigenständige und hochwertige Trinkkultur verstanden wird.
Vielen lieben Dank. Ich hoffe auch, dass die koreanische Soju, die Trinkkultur in Deutschland oder auch in Europa eigenständig verstanden wird. Vielen lieben Dank, Herr Cha, und wir sehen uns das nächste Mal und viel Glück mit der Trinkkultur. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asimgiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.